Konferenzen, Enregistrementer zu aktuellen Themen.
Radio 100,7.
Le patrimoine fortifié, ouvrage de guerre, gardien de paix, dat war den Titel von engem Viertrag vom Dr. Ralf Lange, wissenschaftliche Mitarbeiter am Musée de Raichelen, dist den 2. März bei Les Rendezvous de l'UNESCO am Cercle Cité an der Stadt. Ich begrüße euch für eine weitere Serie von Konferenzen um Radio 100,7. Mein Name ist Carlo Link und ich wünsche euch einen guten Kut. Zu dieser Kut kann ich, wie schon so oft, die Konferenzen informationstechnisch interaktiv erleben. An dem Begleitmaterial mit Fotos und Zahlen am Zusammenhang mit dem ganzen Vortrag separat angeboten gehen. Material fand ihr wie gewinnt auf 100,7.lu unter Konferenzen. Wir sind dem Konferenzier dafür große Merci. Ehe wir uns an Konferenz rasch halten, lauschen wir eine kurze Introduction von der Catherine Decker von der Kommission Luxembourgeoise pour la Coopération avec l'UNESCO, für damit dem Ralf Lange zu enchaînieren. Am Lauf von der Emission hören wir als klängen Interlude freier venezianische laute Musik. Die Wort gehen wir der Catherine Decker.
Schöne guten Abend, die Damen und Herren, Leifren von der UNESCO. Ich schwätze heute am Namen unserer Präsidentin, die den Abend leider nicht hier kann sein, Simone Beck. Sie lädt die Konferenz normalerweise an und ich ersetze sie eben den Abend. Erlaubt mir eine kurze Introduktion zu machen für den Kader von diesem Zyklus von Konferenzen nach einmal zu situieren und auch den Speaker von den Abend, dem Dr. Ralf Lange, vorzustellen. Den Zyklus von diesem Jahr, 2020, steht ganz am Zeichen vom Patrimoine Mondial. Und das, ihr wisst ganz gut, wenn es den 25. Anniversär von der Stadt Lützeburg, die auf die Lösch vom Patrimoine gekommen ist. Weil das Programm vom Patrimoine Mondial weit über die Eisgrenzen herausgeht, wollte die Kommission den Aspekt vom Patrimoine auch belichten und dafür das Patrimoine Mondial mehr global vorstellen. Und der Approche, der herausgesicht ging, als ein thematischer Approche, die in und anderen verschiedenen Architekturperioden oder Stile traitiert. So werden wir nur an nur das Patrimoine fortifié, das Patrimoine religieux, industriell und auch die vom 20. Jahrhundert traitieren. Bei der ersten Konferenz hat Simon Beck und Robert Philippard mir generell das Programm selber vorgestellt, wie es entstanden ist und auch seine Implikationen für die Stadt Lützeburg. Und so fängt man eben nun mit dem Patrimoine fortifié. Also Konferenz jeden Abend ist der Dr. Ralf Lange, ein Mitarbeiter vom Musée de Raichelen, auch nach Musée de la Forteresse genannt. Und hier wird sich also nie gesagt mit dem Thema Patrimoine fortifié, Ouvrage de guerre et gardien de la paix. Nur einem Studium an Geschichte, an Kunstgeschichte, wird Ralf Lange sich auf alte Geschichte spezialisiert, als eine Dissertation auf folgendem Sujet gemacht, die Macht der Gegenwart zur Dynamik von Präsenz und Distanz in der römischen politischen Kultur. Den Dr. Lange ist also bis heute jüngste Konferenzier, was also auch extrem wichtig ist, weil Patrimoine Mondial als etwas oft wird als ein bisschen verstöpst angesiedelt und wir wollen noch probieren, die Notion froh zu stellen oder zu haben froh, ähnlich das zu belichten, auch für junge Generationen accessibel zu machen. Also, merci nach Enke dem Musée de Raichelen, merci dem Cercle Cité für den Saal zur Verfügung zu stellen an die Organisation und merci dem 100,7 für die weitere Diffusion von dieser Konferenz zu erleben. Antwort, Dr. Lange. Merci.
Last year, dat Kuder Almat hun Bockkasse mit 152.223 Visiteuren aus bald der ganzen Welt. Enregistriert, da das die höchsten Zahl seit der Eröffnung von diesem zentralen Überbleibsel von der Festung Lützeburg am Jahr 1933. Dafür drin war die Last unlässlich von der Schleifung gewischt. Und Schleifung hat neben Sturmholz viel Tagelöhner zwischen 1867 und 1883 ugezun und noch eine Beschäftigung gehen. Die Festungsanlagen sind zwar dann massiv zerstört gehen und eben geschleift gehen, aber sie haben dann noch Spuren am Gesicht von der Stadt los. Der Londoner Kontrakt von 1867 wird dann von der Festung Lützeburg als militärischer Nutzbau markiert. Die Festung hat bis dahin drei Ringe mit vielen Vorräten akkumuliert, die je nach Bedarf ausgebaut waren. Schlecht in der preisischer Absicht führt dann ein Jahrhundert Schritten zurück von den Österreichern, von den Franzosen, von den Spaniern. Prädikat UNESCO-Weltkulturerbe dürfte dann noch dazu gefeiert haben, dass sich den einen oder den anderen Tourist dazu genötigt gefühlt hat, Ortskasematten gucken zu gehen, wenn wir als Lokalgide nicht als neidischen Undel selber tun hätten. Ich will an dieser Konferenz eigentlich kaum über Lützebüch schwätzen. Du, wenn es fängt hat, könnt ihr am Anfang und könnt ein keiner mit und könnt zum Schluss, weil ihr auch der Robert Warner von der Festungsfront für kurzem eine Konferenz eben am Lützebüch City Museum über die Festung Lützebüch gestern Haut am Mur gehalten hat. Du, wenn es gibt vielleicht pure Überschneidungen, weil ich meine, das ist nicht zu viel oder ich hoffe zumindest, das ist nicht zu viel. Davon. Ich will das ganz anhand von UNESCO-Festungen einfach machen, dann ist eben eine Geschichte davon abweisen, wie sich das Ganze entwickelt hat. Insgesamt gibt es 1121 Sitten, die nur 6 kulturelle Kriterien zum Weltkulturerbe erklärt gesehen. Von diesen über 1000 bilden eben 209 von den sozialen Patrimoine fortifié. All von denen 209 sind bien kultureller Natur, das heißt, sie sind von Menschen gemacht. Das bien sind an über 88 Länder verteilt, an dem Spanien den ganzen Globus. Wir haben also für das Prädikat zu bemühen, ob alle Kontinenten UNESCO-Fortifikationen, außer an Australien, an Ozeanien, an Antarktika. Das Alter von diesen 209 Bienen erstreckt sich über 6000 Jahre. Vom 4. Jahrtausend vor Christus bis an frühe 20. Jahrhundert nach Christus. An die 209 Bienen de Patrimoine Fortifié, wenn sie eben in der Deal dann auf verschiedenen Schlagwörter UNESCO durchkämmt, von denen, dass sie eben 99 Forteresse sind, 37 Ville Fortifié und 73 Bien Autrement Fortifié. Das heißt, irgendetwas mit einer Mauer. Und das Maß gebe ich gerne eben am folgenden Entzerren und die Entwicklung von der Fortifikation als Architektur und eben am Gesamten von der Architektur an diesem Vortrag mit Beispielen weisen. Und auf verschiedene Beispiele werde ich eben ein bisschen lang angehen, für ich eben die Gesamtbandbreite von diesem Patrimoine Fortifié können zu weisen. Du weinst, soll es hier eben auch hauptsächlich um la Panoplie du Patrimoine Fortifié gehen. Die älteste Plätze sind, es ist vielleicht die jüngste Konferenz, die wir dafür hoffen, dass ich dann über die älteste Plätze schwätze. Die älteste Plätze sind, wie überhaupt die älteste Nachweiser vom zivilisierten Leben überhaupt, am heutigen Irak zu verorten. Die monumentale Hauptstadt von Mesopotamien, also Aschur von den Assyrer, Babylon von den Babylonier und Ur von den Sumerer, haben alle Stadtplan gekannt, den ob ein Palast an den Hallestum zentriert war, am dicke Wall oder Mauern umgeben. Also die Stadt Ur, die da heute sieht, war von schräge Wall umgeben, die 8 Meter hoch waren, 25 Meter breit und auf verschiedene Plätzen von einer Zillemauer begrenzt und gestürzt geworden. Den Euphrat hat am Westen eben eine natürliche Grenze für die Stadt durchgestellt. Auf anderen Plätzen haben die Archäologen, wie Ur dann 1966 in dieser Form ausgegraben gingen, als Gebäude fand, die an Tromparen integriert waren. Ein von diesen an Tromparen integrierten Gebäuden guf von den englischen Ausgräber als Kassite Fort, also kassitische Fort, gedeiht. Das ist der Punkt C. Kassiten sind eine Großbezeichnung für den mesopotamischen Stamm, den sich eben grob gesagt um Anfang vom 2. Jahrtausend vor Christus, also um 2100, da in der Region näher lässt. Wer da um C gesiedelt oder auch nicht, aufgrund von den Problemen in der aktuellen Region, sind hochqualitativ Gräbungsfotos schwer zu kriegen. Die Gesichter um C, eigentlich die Integration, wenn der River switcht auf den Stadtplan, auch die Foto ausgenordet. Die Gesichter, dass es ein ganz großes Gebäude ist, eine extrem massive Struktur aus gebrannten Zellen. Draußen waren davon auch eine Decke von 6,50 Meter. Und das Gebäude selber war 45 auf 33 Meter, hat es gemacht. Das aber just wieder eben dann noch im Grundriss an dem Plan gesehen, 2 Räume, eh ganz großen und eben ziemlich kleinen. Das Gebäude hat ein massives Fundament an mindestens 2 Stück. Es war offensichtlich, Für die Ausgräber, dass es sich dabei nicht um einen Tempel handeln konnte, weil ihn eben durch den Vergleich zu anderen Bauten hört, an dem hier zentralisiert sind, an die Schlichtmauern, die also überhaupt nicht dekoriert waren oder an irgendeiner Art Bauzieher abgewiesen hatten, die just eben massiv sind, stöngen so ein Befundor entgegen, das ist ausgeschlossen, dass das Gebäude für kultisch oder häuslich Nutzung vorgesehen war. Er konnte hier just so den Umkehrschluss militärisch sehen. Hier gucke ich eben so gedeutet, dass das Gebäude irgendwie ein Part am Nordosten flankiert hat, wo sowieso der Rampart sich auf einmal verlebt. Also da gibt irgendwie eine Öffnung von 10 Metern, wo kein Befund von einer Mauer gibt. Aus dem griechischen Mittelmeerraum sind auch so Siedlungen, die ähnlich abgebaut sind, bekannt. Allerdings sind es eben hohe befestigte Höhensiedlungen, die aus massiven Steinstrukturen bestehen und auch auf ein zentrales Gebäude hin ausgerichtet sind. Wegen dieser Form, wegen dieser Ausrichtung hin, gucken sie als Palast bezeichnet. Das Palast war ein Knotenpunkt in einem Handelsnetzwerk der minoischer und mykenischer Palastkultur, das sich vom heutigen Griechenland über den östlichen Mittelmeerraum, über Kreta, Zypern bis an die Levante, also das damalige Phönizien, an Ägypten erstreckt hat. Wahrscheinlich haben die massiven Mauern, die da heute sind, dem Schutz für die marodierenden, aristokratischen, berittenen Bande gedenkt. Der Palast von Mykene, zusammen mit dem zu Tyrens, ist seit 1999 Weltkulturerbe. Beide Städte datieren an 2000 v. Chr. Mehr genau um 1500 ob 1250. Heute sieht er daneben Tyrens, das zusammen mit Mykene eine Weltkulturerbestätte bildet. Und ihr seht eben, was das hier auffällt, als wir haben wirklich massiv Umfassungsmauern. Wir haben eine Straße, die, das weiß nicht, ob dem anderen Bild nennen auch entlang vom Birsch gefeuert wird. Hier innen könnt ihr eben auch lernen. Für so jederin, den ob die Festung durchkönnt, irgendwie können zu beobachten oder so an irgendeiner Art, um auch was man zu hindern. Es gibt ganz klare Zentralstrukturen und eben noch eine Agglomeration, die da an der Kaya gelöst ist. Ich komme zurück auf Mykene, du siehst ja dann ein bisschen besser mit der Straße, die sich praktisch von innen längs am Bild bis an mit jetzt zieht und dann rundherum die zweite Erhöhung, wo sich auch der Palast befindet, Lanscht geht, du zweist dann einen Stroß auf den Höheplateau auf und geht eben einen Führung hinnen an die Siedlung. Zitadelle von Mykene, dazu gebe ich noch kurz etwas so hin, mit ihrer strategischen Lage für die Kontrolle von der Argolis-Plan um Peloponnes und Griechenland als Königreich Mykene vom mythischen König Agamemnon das wichtigste und reichste und palastartige Zentrum von der späten Bronzezeit in Griechenland. Hier fanden sich die Echtspuren von der griechischen Sprache an einem komplexen Verwaltungssystem, den sich über das gesamte griechische Festland und die Ägäis erstreckt. Ein von denen Nöhen an dem System kennt er, da das eben auch Knossos, da das ja auch eine Weltkulturerbestätte auf Kreta. Die hat allerdings keine Fortifikationsmauern in diesem Sinn. Der Name Mykene ist mit einer von den größten Zivilisationen von der griechischen Vorgeschichte der mykenischen Zivilisation verbunden. Die Mitten, die sich auf seine Geschichte, seine Herrscher an denen hier Familienmembern, die kennen sie alle aus der Schule, die Clytemnestra, Iphigenie, Elektra, Orestes, Rönregis und Iphigenie auf Tauris vom Goethe beziehen, haben Dichter, Schriftsteller und Künstler über viele Jahrhunderte hin von der Antiquität bis eben heute noch inspirierter geprägt. Bedeutend Etappen von der Monumentalarchitektur an der freien Antiquität sind immer noch zu gesehen. Es sind schon massiv Verteidigungsmauern ugeschwart und weisen ich hier eben ein Foto von der Entree vom Löwentor. Mykene ist natürlich auch schon genannt, unmittelbar mit seinem mythischen König Agamemnon an Verbindung. Und das Maske gufen in anderem eben zu Mykene fand, der an der Mitte aus dem Agamemnon zugeschrieben ging. Und die drei Maske sind eben heute im griechischen Nationalmuseum zu Athen ausgestellt. Die ganze Geschichte vom Agamemnon kann man aber als Texter, die 500 Jahre nach dem Innergang von dieser Kultur publiziert gufen. Damit mängnisch Tomerisch Epen, also Dilias und Odyssee, die im 800 v. Chr. Entstanden sind. Darum später, 450 v. Chr., schreibt den Herodot, der ja auch als Pap von der Geschichtsschreibung mit seinen Historiae an Geschichte angegangen ist. Ich wollte Mykene, mich direkt den Sprung auf den Agamemnon, von da aus an den Trojanischen Krieg, auch im Zweck auf den gesamten Ursprung von allen Griechen. Das ist interessanterweise, wo man auch schon dann am 5. Jahrhundert vor Christus eine Mythe-Histoire und ein Bewusstsein für Patrimoine. Und das zieht sich dann noch vor in der Pausanias als griechischer Geograf, der in römischer Zeit dann über die Überreste von Mykene schreibt, wie sie gesagt, es bleiben davon nur noch Überreste der Umfassungsmauer und des Tores, über dem die Löwen stehen. Und just weil Hinsing Mythen nicht bekannt wird, war der Pausanias auch an der Lage, das Ganze als solch zu identifizieren. Auch diese sollen Werke der Kyklopen sein, da man meinten die große Mauerstein, die dann eben den Zyklopen zugeschrieben sind, weil sie einfach so massiv zu transportieren waren und die Griechen selber schon damals aus einer mythischen Vierzeit vorkommen. Kyklopen, die die Mauer in Tyrens für Proteus gemacht haben. Das heißt, Tyrens, den anderen Sitz, war genauso mit Mythen verbunden. Ein ähnliches Beispiel kann da auch all, und das ist eben die Akropolis von Athen, hier längst 1930 schon einer von den ersten Luftfotografien. Die Akropolis von Athen gilt als Weg von der europäischen Kultur an der Demokratie. Dallerecht war an Assaava in ihrer Funktion ein befestigt Hecht an einer Plan. Und ich meine, die Ebene rundherum der Akropolis sieht da hier ganz gut, gerade so wie die Fortifikationen. Hier den modernen Klotz an der Mitte vom Rätze Bild, das ist die neue Archäologische Nationalmuseum. Vor Ort Masken, die ich gerade gewiesen habe, in der Brust sind. Das Wehrhaftigkeit von dieser Brust haben auch die größten politischen Figuren wie der Perikles schon als eine Rieden gewürdigt. Und die Rieden haben natürlich wo stattfand, um Fuß von der Akropolis, das ist direkt der Speaker, den dann ein demokratisch Rät oder ein Gerichtsrät gehalten hat, hat das direkt für den Hintergrund von dem Patrimoine gemacht, den Hintergrund war. Und wir fanden noch an ihren Reden immer die Verweise darauf, wie wichtig die Standhaftigkeit von dem Patrimoine an den 1000 Jahren für drauf war. Athen ist auch für seine Mauer bekannt. Natürlich hat eine Schengen Stadtmauer. Aber auch der Kriegshafen, der Piräus, ist befestigt. Und von da gingen an der Antiquität kilometerlang Dürbelmauern bis auf Athen selber und haben damit einen Kanal formiert. Verlassen wir die Griechen dann bei Treme. Tremische Platzen, Tremische Städte haben eine Schengen Stadtbefestigung fortgesetzt. Es handelt sich auch dabei um relativ hohe Mauern mit Stängern, burschartigen Parten auf den Hauptstraßen. Links sieht man eine von der Fassade von der Part von Verona aus augustäischer Zeit, also im Christi Geburt, die Männer wehrhaftig sich abweist, am Bauzieher abweist, aus einem ganz einfachen Grund. Wir sind am Bannenland vom römischen Empire und müssen da wenigst, erwarten, da wenigst keine massive Fortifikation an dieser Zeit. Währenddessen, wenn man dann die Reichsgrenze guckt, 200 Jahre spät, da gehen Parten immer mehr massiv. Porta Nigra, also für kurzem ab 170 nach Christus datiert, ging eine Zeit, an der also auch der Mark Aurel, der römische Kaiser, an zwei nicht ganz erfolgreichen Kriecher und der Donaugrenze engagiert war. Die bedeutendste Festungsanlage von der Antiquität ist aber zweifelsohne Theodosianische Mauer und das ist wahrscheinlich auch die effektivste und einflussreichste Stadtbefestigung überhaupt an der Geschichte. Theodosianische Mauer wurde an der ersten Hälfte vom 5. Jahrhundert nach Christus vom Kaiser Theodosius gebaut, entweder vom 1. oder vom 2., die direkt auf den gefolgt sind, für Konstantinopel, das heute Istanbul, zu schützen. Mit großem Erfolg, weil diese Mauer praktisch 1000 Jahre lang gegen all strategische Erwartbarkeit das Römische und dann später das Byzantinische Reich beschützt hat, an dem seine Existenz bis an die Jahre 1453 garantiert hat, für was, wie so oft, weil angeblich EVGs hat, Pacht zu machen. Die sieht auch, also die sieht überriert am Bild die Mauer, wie sie die Stadt praktisch zumischt. Sie war an ihrer höchsten Ausdehnung 6,6 Kilometer lang. Und sowohl links an der aller Fotografie aus dem 19. Jahrhundert an Rietz, beim aktuellen Zustand von verschiedenen Plätzen rekonstruiert sind, sieht man, dass man drei Mauern haben, die oben kommen, Der ist dann relativ niedrig. Da haben drin ist eine Wassergruf, da könnt eine Mittelmauer, da könnt ihr einen kleinen Hof und da könnt die Drittmauer an der auch Türme integriert sein. Da das natürlich einen massiven logistischen und organisatorischen Aufwand für selbst zu bauen. Nicht nur für den abzurichten, sondern für auch die Masse aus Stängen aus dem ganzen Umland irgendwie hinzukriegen. Am freien Mittelalter, wir sind also da noch 200, 300 Jahre nach dem Bau von dieser Mauer, vom 6. bis zum 10. Jahrhundert gufe Stängbauten eine Rarität. Westeuropa war erfolgreich von den großen Umwälzungen, von der Ablösung vom Römischen Reich zu arm und zu dezentralisiert, für die römische Errungenschaften und Vermächtnisse zu kopieren oder überhaupt zu erhalten. Vier rund im 10. Jahrhundert haben Verteidigungsanlagen auf Griff, Wall, also auf Griff und auf Wall basiert, die mit hölzernen Palisaden im Gigi sind. Und damit ist dann ein aufwendigen, also aufwendigen Hivel abgeschott gehen und auf dem ein turmähnliches Gebäude meist aus Holz drauf gestellt. Die sogenannte Château à la Motte waren gegen Überfall besonders wirksam, weil nicht mehr wenig marodierend Banden am freien Mittelalter oder eben lokaladlicher überhaupt Mittel hatte für eine wirkliche Belagerung an der Form abzurichten. Die Ausdehnung von der Feudalherrschaft guft dann eben mit so Erdwerken gesichert. Und so Verteidigungsanlagen haben dann noch an noch Kontrolle über Neuländereien, ja, nicht zementiert, aber wirklich auch an der Landschaft markiert. Und die hölzern Wirker an der Fall gufen dann noch an noch, wie das eben im Beispiel von Durham gesehen, Stängern ausgebaut. Das heißt, wir haben heute einen hölzernen Turm, der verschwunden ist an einem Stangenturm rundherum. Wir sehen auch, dass es praktisch drei verschiedene Situationen gibt auf der Lithografie aus dem 17. Jahrhundert. Wir sehen, wenn man den Innertitel guckt, dass die Kathedrale von Durham auch zum Patrimoine Mondial dazugehört. Das heißt, dass das Motten dann eben auch entsprechend gut waren für mehr aufwendige Strukturen rundherum, wie eben ein Kloster, ein normannisches Kloster, zu schützen. Steinburgen sind ein Index für Zentralisierung, für neue Monarchien und für Empiren, wie römisch oder byzantinische Festungen dort auch schon gewesen haben. In England stärken königliche Burgen Murcht vom König über die Insel Niederadligen und Zügeen selbst. Die Großkreuzritterfestungen, wie der Krak de Chevalier, de Beaufort oder Zoana Syrien, haben dem Zweck gedenkt, Feudalmurcht zu schützen. Einerseits also die Leute, die diesen Territoire neu erobert hatten, die Einheimischer, von denen sie Einnahmen erzielen wollten, sie verwaltigen an Trickeroberungen durch Muslime, wie sie hier in einem ganz stark christlich ugepinselten Kontext zu verhindern. So Festungen waren schwer zu überwinden, vor allem in einem Gebiet, wo Wasser und Nahrungsmittel knapp waren. So haben für hier Bauer spektakuläre Errungenschaften durchgestellt. Die Obauer waren, wie du gerade auch schon gesagt hast, Feudalherren und zum Teil Ritterorden, wie zum Beispiel den Hospitaliter oder den Templerorden. Mittelalterliche Burgen waren häufig strategisch günstig gelegen und oft Teil von einem Expansions- und Kontrollplan. Sie waren die Mittel für die eroberten Gebiete zu beherrschen und Stützpunkten, wohin sich sammeln konnten für Widerstand gegen größere Armeen zu leisten. Mit so Gebäude, also Gebiete, wäre es möglich, auch eine Konkurrenz zum König zu treten. Das schwarze Lorem von den europäischen Burgen, praktisch Chevalier, also hauptsächlich ausgebaut, weil es ja natürlich E-Punkt an einer Pilgerroute, an einer befestigten Pilgerroute von Westeuropa bis auf Jerusalem war. Aber mit so Schlösser, Stungen, Hunsestand steht, die am 12. und am 13. Jahrhundert zu Löser abkommen sind, eine rechte Stadt-Selbstverwaltung kruten, auch eine Konkurrenz zum König gesagt. Heute sind da eben nur die drei Burgen zu Bellinzona. Wir gehen eigentlich davon aus, und ich habe ja in dem Sinn abgebaut, dass den ermauerte Palast oder die Burg oder die Stadt eigentlich als Antikformen angesehen sind. Die bis bei der Belagerung von Assyrer also weiterhin zurückgehen. Aber der Moment, wo das Burgen entstehen, ist es an Europa ob immer eine neue Bauform. Das ist wirklich relativ neu. dass du wennst mehr oder minder schlechten Timing, dass innerhalb von 200 oder 300 Jahren so vertikal Stangbefestigung mit Mauer wie eben das Schlosser durch Chasepulver und den Ersatz von Kanonen unbrauchbar und überflüssig gesehen. Außerdem waren so Burgen das Produkt von einer raschen Entwicklung von viel Reichtum, den innerhalb von pur Jahrzehnte akkumuliert guf und dann über die nächsten Jahrzehnte als so monumentale Bauwerke ausgehen lassen. Ich muss ihn aber dazu sagen, architektonisch gesehen, sind so Burgen in keiner Weise mehr schlecht, wie hier Nachfolger als Festungen, weder in Bezug auf ihre architektonische Technik oder Ausführung, noch auf ihre militärische Funktion, sondern auch leider die Pestplätze überholt gesehen von effektiven Kanonen. In Nordeuropa sind dann auch die meisten Städtrecht im Jahr 1000 gegründet gehen, und gut vom 12. Jahrhundert recht zu bedeuten Zentren für Reichtum. An armen Grenzgebieten waren kleinlokale Stangbefestigungen der Gesellschaften, an denen Raubkriegsführung endemisch war, unerlässlich. Stangen und Türme waren sogar als Städte gebaut, die von Konflikten Tischtclans bedroht waren, für städtische Wohnhäuser zu schützen und natürlich unmittelbar Konkurrenz führen zu treiben. Die Verrechter von einem an Italien besonders verbreiteten Phänomen sieht er eben heute noch zu San Gimignano oder denkt sind Geschlechtertürme zu Bologna. Schon nicht gerade schon angekündigt, die Kontinuität an der militärischen und sozialen Rolle vom Patrimoine fortifié. Zwischen 1000 und 1800 hat eine grundlegende Rapidentwicklung von den Formen angetroffen. Am 16. Jahrhundert fangen die europäischen Mauern basierende Verteidigungsanlagen an, durch so etwas ersetzt zu gehen, bei denen nicht für allem darum geht, Vertikalflächen gegen die Artillerie aufzuschirmen und zu decken. In der Zwischenzeit wurden mächtig und effektiv Festungen gebaut, die und die Artillerie angepasst waren, aber noch kein systematisches Flankenfeuer, keine Flankendeckung vom Bastionen konnten. Einige Beispiele sieht eben hier auf der Folie, da das steht links Sasso Corvaro, erbaut 1474, relativ klein, da wenn sie mit einer dicken Stierflasche an einem schnürwelartigen Viersprung tischt zwei Rundentürme. Sarzanello, erbaut von Francesco Giamberti, dem Begründer von der San Gallo-Dynastie, auf der ich noch schwarze kommen werde, kombiniert eine dreieckige Festung, die auf drei runden Türmen basiert, mit einer freier Form von einem Ravelin, den die am meisten bedrohten Fassade deckt. Trocca zu Ostia, das dann eben lo, das Bild oben an der Mitte. Guff von Baccio Pantelio baut a war wie Sarzanello als Entwurf von größer Bedeutung. Der Poggio Imperiale gesieht er Rietz zu Poggio Imperiale in Italien erbaut, war gerade so wie die Festung zu Nettuno in Rietz, war ein Versuch sozusagen mit der neuen Herausforderung von der Artillerie umzugehen. Viele von diesen Plätzen lungen an einem hügeligen Gelände oder waren just für die Küstenverteidigung vorgesehen. Die sieht ja auch schon hier in der Rietz zu Ostia, den Anfang vom Strand. Innerhalb der Bedingungen vom Krieg am späten 15. und frühen 16. Jahrhundert waren diese Entwürfe durchaus wirksam. Vor allem, weil sie die niedrig gelegenen Festungen protegiert tun, dagegen am Sturm Europa zu gehen. Je niedriger eine Mauer ist, umso mehr Licht kann ich natürlich drüber klammern. Aber wenn ich natürlich noch keine effektive Artillerie hat, also ein bisschen so en Suisse, was da noch angepasst ist am besten und militärische Entwicklung an der freien Renaissance. Der Punkt ist, wir befinden uns in einer Übergangsphase, mit der solche Entwürfe eben nicht teleologisch hin, ob der Entwicklung von Bastion sollten in der Sicht gehen, wie wenn sie ein Teil von eben der sicheren oder perfekten Form wären. Das kann recht mich spät. So Entwürfe sind bis an die Stahlchen vom 16. Jahrhundert, also bis 1530, 1540 wirksam. Vom Fall von Konstantinopel 1453, ich erinnere nun Theodosianische Mauer an, bis bei der Fortezza da Basso, da das eben die Forteresse, die da im Norden von Mailand gesiedelt wurde. 1533 durch Antonio da San Gallo gebaut, sind um die 80 Jahre vergangen, wo ihn eben nur so eine neue Befestigungsform gesichtet hat, bis ein effektiv Trace à l'Italienne oder Fortress à Bastion zum Modell für später Befestigungen ging. Das Medici-Festung Fortezza d'Abasso stellt die echt vollständig systematische Nutzung von Bastionen zur Bildung von einer Trace Italienne mit umfassender Flankendeckung durch.
Le patrimoine fortifié, ouvrage de guerre, gardien de paix et Vortrag aus dem Konferenzzyklus von Les Rendez-vous de l'UNESCO, die 2020 am Zeichen von dem 25. Anniversaire stehen, wird Stadt Lützburg an Befestigungsanlagen an dem Programm vom Patrimoine Mondial von der UNESCO abgeholfen. Weiter den Dr. Ralf Lange.
Wir sind aber auch an einem Punkt gekommen, geistisch-geschichtlich mit der Architektur, wo sich gefragt wird, für was überhaupt Festungen gebaut gehen. Und das Frage stellt sich eben an der Renaissance. Wenn alle Menschen gerecht sind, hege der verschiedenen Treteen, dann brauche ich auch keine Demonstration verstärkt. Lo gebe aber an der Welt sowohl das Gut wie auch das Beist, seht eben den Zeitzeugen Pietro Sardi, den Autor von verschiedenen militärarchitektonischen Treteen. An der Sardi fängt mit seiner Antwort, für was die Festung gebaut soll, beim Adam und Eva an. Also wirklich. Er fängt mit der Genesis an und entspinnt von dort religionsphilosophischen Traktat über die Natur vom Mensch und die daraus erwachsene Gerechtigkeit, die an ihrem Ursprung göttlich wird. Diese Gerechtigkeit gilt, gegen die Ungerecht zu verteidigen. Daran ergibt eben Primärziel von der militärischen Architektur leihen, an der Verteidigung, an der Defense. Das entspricht nur wiederum eileren Theorien über den gerechten Krieg. De Sardi sieht die Begründung für diese militärische Form von der Architektur an der Vergangenheit und feiert auch, wie die Griechen historische Beispiele anfällt. Wen hat gedurcht, schreibt De Sardi, dass römische Soldaten in der Lage gewesen wären, hier Stadt Rom ganz am Anfang durch eine kleine Hügelfestung wie die Kapitol, die sich damals noch an ihrer Kannerschung befindet hat, gegen Gallier zu verteidigen. Für was fragte Firon befestigten Träumer noch die italienische Stadt Cremona Piacenza, für den Hannibal an Italien standhalten zu können, die 15 Jahre am Krieg da rundherum gezogen ist, und zwar mit Züchse. Diese Taktik vom Ausbau von Stadt zu Festungen, so das Hardy hat sich auch schon an der Antiquität bewährt, der Quintus Fabius Maximus Cunctator, der großen Zauderer, der großen Herauszögerer, hat den Hannibal mit seinem Heer langen Arm verhungern gelassen. Der Feind stung just am überdrohenden Sinn 400 Dier, weil im Mittel für überhaupt eine Belagerung gefehlt tun. An die andere befestigte Stadt an Italien konnten auch nicht angreifen, geschweige denn anhöhlen, also Spoleto, Neapel, sämtlich italienische Städte. Laut dem Sardi muss der Prinz von der Renaissance, für den er noch schafft, so machen wie ein Themistokles an Athen. Er muss die Stadt zusammen am Hafen befestigen und dadurch durch die Flotte, durch die Schöpfer, die Reich vergrößern. Und ich sehe auch schon, durch Corno d'Ogale, wir gehen in eine venezianische Richtung, ich sehe auch, inwiefern das dann für den Prinz von Venedig, beziehungsweise den Doge von Venedig, geschrieben ist. Die Festung wird monumentalisiert in der Renaissance, sie wird mit Symbolen angereichert. In der Renaissance heißt aber auch Symbolform von der Festung selbst. Geometrie hat einen symbolischen Wert, den sie heute in dieser Form verloren hat. Für mäßig belesenen Architekt oder philosophisch interessierte Laien bedeutet Festung mehr wie just das praktisch oder das ästhetisch. Symmetrische Formen, die zusammengesetzt sind aus verschiedenen Polygonen, gehen nicht nur als konventionell geometrische Figuren, mehr als Manifestationen von einer universellen Ordnung verstanden. Die symmetrischen Formen von der bastionierten Festung gehen nicht nehmen, du weinst für Stärke Hall, weil hier Schussfelder wirksam und nege grafen, mehr auch du weinst, weil genau das geografische Ordnung hier Verbindung zu der Welt selbst architektonisch und philosophisch weisen soll. Symbolik hat also im Umkehrschluss auch einen militärischen Wert. Raum wird den Aufforderungen von einem funktionalen Programm innergeordnet. Diese Rationalisierung vom Raum als Programm innerleiht auch den Zentralkirchen aus der italienischen Renaissance an dem Barock, wie eben zum Beispiel den Petersdom, den eben aus einem Grundabbau einem orthodoxen griechischen Kreuz nachempfunden ist. Und diese Rationalisierung vom Raum als Funktionsprogramm kann da auch nur aus der Skyscraper-Architektur im 19. Jahrhundert, während Festung den Raum an der Vertikalen nutzt, gehen ihr Wolkenkratzer enthält. Insofern als das, was für 19. Jahrhundert gesucht wird, als Form follows Function, auch auf Festungen von der Renaissance und spät selbstverständlich anzuwenden. Es kann in voll Ausmaß von der militärischen Architektur also nicht ohne die andere Kunst verstohlen, sieht das Hardy. Das heißt, aus enger Zeit Geometrie, Mathematik, Arithmetik und Harmonielehre überhaupt. Diese Überlegungen feiern aus anderen Kreisen, wenn es denen mit Renaissance und Humanismus auch heute überhaupt noch feiern. Sie feiern es letztlich an Kreisen von Leonardo und von Michelangelo. Sie haben neben Schnitt als Künstler im modernen Sinn hat Geld verdient, mehr als Architekten und als Ingenieuren und den Hef von den europäischen Prinzen und Königen und dann eben an den verschiedenen Stadtstaaten. Der Pietro Sardi, den ich gerade so viel zitiert habe, schreibt selber sein Corno d'Ogale für den Francesco Erizzo, das den Ader 90. Doge von Venedig. Und damit sind wir auch dann direkt am Bereich von Venedig gekommen. Bastion hat sich in Italien entwickelt, weil dort die Architekturtheorie über die geometrische Rationalisierung vom Raum hoch entwickelt war. All das wissenstheoretisch Überlegungen, sie scheinen auch gut, aber das Modell, für was sie die Bastion oder die bastionierte Festung durchgesagt hat, an dieser Geometrie, war, weil sie anpassungsfähig war. Und letztlich modifiziert konnte gehen, ob den Terrain. Hier ist eben ein Beispiel von Palmanova, von 1593 vielfach als perfekte Festung und auch als perfekt Idealstaat verstanden. Sie ist Teil vom venezianischen Festungssystem am Westen, also das, was eben der Stato da Mar und der Stato da Terra sind aus dem 16. und dem 17. Jahrhundert. Und die Karte auch von der UNESCO weist zumindest die Plätze, die heute Prädikat Patrimoine haben, von den venezianischen Festungen aus der Renaissance. Wenn wir uns aber die Karte angucken, hier links, das Hellblut, also nicht mehr der Türkwast, markiert Besitzungen von Venedig und ich sehe, wie sich das von Italien aus die ganze Küste entlang streckt, bis Rof eben an Griechenland, Athen, größtenteils von Ägäis, Insel Kreta, Zypern. Überall da fanden wir auch venezianische Festungen. Die gehören noch nicht eben dazu, aber das ist ein Beispiel dafür, wie erfolgreich, ob immer das bastionierte System ist. Ob dieser Flexibilität an Anpassungsfähigkeit basiert dann auch der globale Success vom französischen Ingenieur Sébastien Le Prêtre Vauban. Auch hier sieht er die Karte von der UNESCO, die dann eben den nationalstaatlichen Ausschnitt von der Fortification de Vauban in France weist. Darin fällt unter anderem auch eben Neuf-Brisac an der Gegend von Straßburg, was ein Neustart ist, die auch dann denke ich, ob diese geometrischen Prinzipien basiert, angepasst wird, ausgebaut wird, mehr raffiniert wird und damit auch das Altbreisach, du willst Neufbreisach, ersetzen und auflösen soll und das man da voll ist. Und ihr wisst, oder die meisten wissen, dass der Vauban natürlich nicht nur nach Frankreich war, sondern auch hier am Land tätig war. Nur der erfolgreichen Belagerung 1684 heute nämlich unter anderem, wie gesagt, es gibt noch mehr Beispiele, die Foren Ober- und Niedergrünewald auch richtig los, die dann Basis dafür waren, zwei weitere Foren noch vier zu bauen, die dann an der Kirchbirch Ragin, der Fort Olisi und der Fort Tüngen, den da ja heute den, das Gebäude vom Musée Dreieichlein ist. Der französische Genie, damit meine ich nicht der Vauban, mit tatsächlich Stehendeel vom französischen Militär, den für den Festungsbau zuständig war, hat bald zwei Jahrhunderte lang um Vauban seiner bastionierten Festung festgehalten. Äußern und den architektonischen Grundprinzipien, bis sich dann spätestens am Franco-Preußischen Krieg 1870 für die Franzosen desaströs mit aller Deutlichkeit herausgestellt hat, wie überholt die Manier Vauban nur 200 Jahre militärischer Entwicklung ob immer waren. Am 19. Jahrhundert, also am Verlauf von all den Jahrzehnten, die vor dem Franco-Preußischen Krieg sind, entwickelt sich oder löst Polygonalfestung die Bastion definitiv auf. Im 1880 haben wir Mobilkanonen mit Sprenggeschossen von ungefähr 100 Kilogramm, die über 6 Kilometer weit schießen. Ein Schuss aus so einem Geschütz zerstört all bestehende Bastionen an ihren bombensicheren Unterstand. Das ist ziemlich vernichtend. Zu den dann auch mehr verschärft nur Lesungen gesicht. Und es sind daraufhin eben Festungen auch entstanden, die, ja, wie soll ich sagen, unkonventional waren. Sie waren neu. So noch mit der Modernität zu dienen. Nämlich steht wie Paris war ja dann 1870 überrannt gehen, an Amsterdam, Guffen entlarscht, Zitadelle guffen aus der Stadt rausgelöscht. Und es guff ein Festungsring rund um die Stadt gelöscht aus verschiedenen Gruppfortifien, die mehr Kilometer aus der Nähe luchen, die gesit da oben eine kleine Karte von der Stellung von Amsterdam, also die Stellung von Amsterdam, die 42 Foren auf 135 Kilometer auch pur davon am Meer vorgesehen hat. An dem Bring von der Stellung von Amsterdam fanden sich unterschiedliche Typen. Also wir fanden Foren, Batterien, Diken, Landwehren, Wassergriff und als Grundlage von der Effektivität von diesem neuen System sollte eben Inundationen sein. Ihr wisst ja, dass eben Niederlande nieder sind, weil sie eben unter dem Meeresspiegel liegen. Und das ganze Prinzip von denen, von diesen Foren hat eben darauf basiert, dass Dummland sollte geflutet gehen, für das käme kein feindliche Truppe mit Führung kommen. Die Festung hat aber nie in diesem Sinn, in diesem kompletten Sinn, Ersatz gesehen. Interessant ist eben heute, dass auch neuartige Panzertier verbaut gehen. Also verstreuten, weil wir kennen die Ringe und wir kennen dann auch verstreute Barriersfestungen wie Metz und Thionville am damals deutsch besetzten Elsass-Lothringen sollten Rückzugsmöglichkeiten für eine Feldarmee durchstellen und vier Ecke vom Feind retardieren. Die radikalste Vorschläge, wie die vom Franzosen Mougin 1887, haben eine vollständig innerirdische Festung vorgesehen, die durch anzeigbar eisenbeschlohe Kuppeln, also Panzertürme, verteidigt gesollt werden. Es handelt sich um einen riesigen, am Boden versenkbaren Betonsblock mit mechanischen Denkstoffen für Belichtung, Belüftung, Lifter und so weiter. Und hier kommen wir auch um einen interessanten architektonischen Punkt. Wir sehen nämlich die erste Keier bei so Festungen, dass modern industrialisierte Baumaterialien auf große Bauprojekten angewandt werden, nämlich Beton. Durch das gehen dann auch neue architektonische Formen ermöglicht. Sie sind natürlich militärische Formen, mit sie neue Formen. Und insofern kann ich eben das Festungen vom späten 19. Jahrhundert oder vom frühen 20. Jahrhundert als eine freie Form von der architektonischen Modernität gesehen. Der Facettenreichtum von der Festungen lässt sich nicht nehmen, mehr für den heutigen Ulas manchmal relativ treffend, und dass sie mir auch gefreut gehen, anhand von Bauten abweisen, die die Siegel vom UNESCO-Weltkulturerbe haben. Befestigte Plätze drohen eben trotz ihrem genuinen militärischen Charakter selbstverständlich auch immer Zeichen von ihrer Zeit an ihrem Kontext. Von den 207 Plätzen, die zum Patrimoine Fortifié von der UNESCO gehören, sind da 12 en péril, also sie von der UNESCO als Agefor angestuft gehen. Das heißt, dass sie entweder Futti gemacht gehen oder von der UNESCO hier Etikett, hier Plakat, Waschkohl kriegen oder beides. 11 von diesen Städten sind an Haut umkämpften Gebieten, also Syrien und eben an dem Bereich. Und die 12, den 12. Bien Fortifié, den sich en péril befindet, leider löscht, aus Wien. Wien an Österreich. Dabei hat UNESCO Gefahr bei einem Bauvorhaben signalisiert. Der Sanierungsplan für den Wiener Stadtteil Heumarkt gesagt nämlich den Bau von einem 66 Meter hohen Wundturm. Die von der UNESCO in diesem Standort toleriert Grenze liegt aber bei 43 Meter. Der Komitee von der Weltkulturerbe-Kommission hat an einem Kommuniqué bedauert, dass das Projekt, und ich zitiere, insbesondere hinsichtlich seiner großen Höhe, die sich negativ auf den außergewöhnlichen und universellen Wert des Gutes auswirken würde, gave wirken. Die Gemeinde Wien hat dagegen dafür argumentiert, dass das neue Projekt eine architektonische Verbesserung für den Sektor wie auch urbanistisch. Ein Sektor, dem sie ein Nachkriegsgebäude sowieso schon Gebäude hatten, die mehr heisch wären wie die 43 Meter und mehr heisch wie die 66 geplanten Meter. Das ist eine Diskussion, die, was das Patrimoine en péril angeht, vielleicht manner offensichtlich heutzutage auch eventuell ein bisschen mehr offensichtlich als wie vielleicht eben noch so Zerstörung von Plätzen durch eventuelle Bürgerkrieg. Ich komme zum Schluss. Ouvrage de guerre, gardien de paix. Wirker vom Krieg, Schützer vom Frieden, das lässt sich ablesen. Den Innertitel von der heutigen Konferenz entspricht einer jahrhundertealten politischer Maxim: Si vis pacem, parabellum, wenn du den Frieden willst, rüste zum Krieg, vielfach interpretiert gehen, genutzt gehen von Geschichtsschreibern von der Antiquität bis heute auf sämtliche Kontinente. Das uralte Maxim, die wir eigentlich als Doktrin der Aufrüstung oder Doktrin der Abschreckung kennen, hat sich am heutigen Mainstream oder am heutigen politischen Mainstream weitestgehend verloren. Das liegt natürlich daran, dass wir in Westeuropa die längste Friedenszeit von unserer Existenz eigentlich erleben. Und das ist ja auch etwas Gutes. Das werft aber nur noch ein Bild auf Festung, weil die Festung eindeutig militärische Architektur ist. Sie steht aber, wie ich gehofft habe, ich zu weisen, auch für Innovation, für Wissenschaft, für Kunst und für Modernität. Der Patrimoine ist nicht romantisch, aber überaus ambivalent. Und das du willst aber an Eisenberufer nicht mehr spannend Wehr zu finden, für die Festung wissenschaftlich und aber auch mit einer künstlerischen Leichtigkeit abzuschaffen. Wir fangen auch an unserem Alltag immer so an, wie berühmten Tourist über Lützburg geschrieben hat, den ich gerne zum Schluss gebe, zitiere. Nachdem ich also mehrere Tage lang in diesen Labyrinthen, wo Naturfels und Kriegsgebäu wetteifernd seltsam steile Schluchten gegeneinander aufgetürmt und daneben Pflanzenwachstum, Baumzucht und Luftgebüsch nicht ausgeschlossen, mich sinnend und denkend einsam genug herumgewunden hatte, fing ich an, nach Hause kommend, die Bilder, wie sie sich der Einbildungskraft nach und nach einprägten, aufs Papier zu bringen. Unvollkommen zwar, doch hinreichend. Das Andenken eines höchst seltsamen Zustandes. Wir sehen, wo war das? Ja, genau. Wie bei allen deutschen Zitaten aus dem Schiller oder Goethe. Mir, weil Heike Schiller gesucht hat, muss ich gar nicht 50-50 Regelung von 1792. Vielmals merci.
Soweit für diesen Vortrag Le Patrimoine Fortifié, Ouvrage de Guerre, Gardien de Paix, am Kader von Les Rendezvous de l'UNESCO, vom wissenschaftlichen Mitarbeiter am Musée Drei Eschelen, dem Dr. Ralf Lange. Begleitmaterial mit Fotos und Zuhören am Zusammenhang mit dem ganzen Vortrag von dir, wie gewinnt, auf 100,7.lu, innert der Emission Konferenzen. So, merci für den Interesse, wünschen euch das Beste. Bleibt gesund.